Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Kultur ist unter Druck, immer wieder mal ihre Selbstverständlichkeit als Lebensmittel, als produktiver Stachel im Fleisch einer einigermaßen saturierten Gesellschaft wird angezweifelt, mal im Namen von sozialen Maßnahmen, die wichtiger sein sollen, mal aus überhaupt pekuniären Gründen, mal weil politischen Akteuren die ganze Richtung nicht passt. Was wir aber in den vergangenen Jahren in solcher Deutlichkeit noch nie vor Augen geführt bekommen haben, ist ein ressentimentgeladener Protest aus rechten oder rechtsnationalen Kreisen gegen Theater, gegen soziokulturelle Einrichtungen, deren Programme grundsätzlich angezweifelt werden. Sie seien tendenziös, politisch einseitig, treffen kaum je den Geschmack der Mehrheit und deshalb verzichtbar. Was wir außerdem derzeit als gesellschaftlichen Megatrend ausmachen, ist eine wirklich beängstigende Sprachlosigkeit zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Kreisen. Eine Verengung der Sichtweisen auf nur die eigene Position, die das Problem natürlich verschärft. Kaum Bereitschaft zum Dialog. Dafür die große Lust, freie Meinungsäußerung durch Denk- oder Rede- oder Veranstaltungsverbote oder Absagen zu verunmöglichen. Wie politisch darf, wie politisch muss Kunst in diesen Zeiten sein? Um diese Frage soll es in den Kulturfragen heute gehen mit Carsten Broster, dem Hamburger Kultursenator mit SPD-Parteibuch, dem gerade von quasi allen bedeutenden Kulturinstitutionen in Hamburg in einer öffentlichen Stellungnahme das einhellige Vertrauen ausgesprochen wurde, die also auch nach den Wahlen einen Kultursenator Broster unbedingt behalten wollen, aller Machtarithmetik und parteipolitischen Interessen zum Trotz. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, Carsten Broster, und herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Herzlich willkommen.
Wir sprechen am Mittwoch, einen Tag nach der Absage der Buchmesse in Leipzig wegen des Coronavirus. Was hat die Entscheidung bei Ihnen ausgelöst?
Na, ich glaube, das ist am Ende eine verantwortungsvolle Entscheidung der Messeveranstalter. Ich habe es bedauert, weil ich die Leipziger Buchmesse sehr mag, auch hinfahren wollte nächste Woche, weil ich es einfach wunderbar finde, wie intensiv dort mit dem Publikum dann über Bücher dann auch geredet wird und Bücher wirklich nahe an Leserinnen und Leser gebracht werden. Aber angesichts der Aufregung, die wir an vielen Stellen haben und sagen den Hinweisen, die wir von den Gesundheitsbehörden bekommen, ist es wahrscheinlich dann sinnvoll, solche großen internationalen Veranstaltungen, wo dann ja auch viele Aussteller sagen, ich komme nicht mehr, weil ich nicht weiß, wie die Lage ist, dann sozusagen erstmal nicht stattfinden zu lassen. Schade ist es und wir freuen uns alle aufs nächste Jahr.
Dann lassen Sie uns andere virale Entwicklungen betrachten, die eher wie ein Spaltpilz für diese Gesellschaft wirken. Sie haben sie in Ihrem Buch Die Kunst der Demokratie aufgeführt. Es sind Gefährdungen der Kunstfreiheit von rechts und links.
Ja, in der Tat erleben wir eine Situation, in der Kunstfreiheit aus vielerlei Gründen unter Druck gerät. Das Offensichtliche ist, dass sozusagen rechte Gruppen ein bestimmtes Identitätsverständnis einer Nation versuchen, auch in die Kunst und die Kultur hineinzubringen. Darüber hinaus erleben wir aber natürlich auch, dass wir in Situationen, in denen Gesellschaft unter Druck gerät, in denen auch soziale Zusammenhangs- und Zusammenhaltsfragen diskutiert werden, der Kultur dann gerne auch wohlmeinend die Aufgabe aufgebürdet wird, etwas zu kitten, was sie vielleicht gar nicht kitten kann. Auch das schränkt sie in ihrer Freiheit ein. Und dann erleben wir natürlich eine Vielzahl von Gruppen, die sagen, wir sind so lange nicht in der Lage gewesen, unsere eigene Geschichte zu erzählen, dass wir es jetzt nicht aushalten und auch nicht aushalten wollen, dass andere weiterhin unsere Geschichten erzählen, sondern wir wollen das Primat in unserer Selbstdefinition haben. Diese gesamte Gemengelage führt dazu, dass aus vielerlei Gründen die Räume, in denen man sich selbstständig und sozusagen vollkommen frei äußern kann, vermeintlich enger werden, während sie gleichzeitig ja auch wiederum weiter werden, weil es ja fast nichts gibt, was momentan in der Gesellschaft nicht gesagt werden kann. So, und in dieser merkwürdigen Dialektik bewegen wir uns gerade immer aufgeregter und ich glaube, da lohnt es, gemeinsam mal wieder ans Sortieren zu gehen.
Das war jetzt das große Panorama, Carsten Broster, dass wir gemeinsam noch ein bisschen weiter sortieren und analysieren. Ich finde wichtig, dass wir das AfD-Argument, mit dem die kulturpolitischen Rahmenbedingungen geändert und die Kunstfreiheit letztlich eingeschränkt werden soll, hier nochmal analysieren.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja zwei AfD-Argumente, die sagen, merkwürdig miteinander verschränkt sind. Das eine ist tatsächlich das, was Sie in Ihrer Anmoderation auch angesprochen haben, dass es so eine Vorstellung gibt davon, dass es ein normatives, statisches Kulturverständnis gibt. Man spricht dann da gerne von Nationalkultur, der auch künstlerische, sagen, Angebote zu entsprechen haben, damit sie förderwürdig sind. Das ist das eine, was wir haben. Das ist etwas, womit man, glaube ich, noch relativ leicht umgehen kann, weil man ja darauf hinweisen kann, dass die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft nun mal größer ist als diese enge Unterstellung der parteipolitischen Kulturideologen, die da unterwegs sind. Ein bisschen delikater ist ein zweites Argument, das mit dem Neutralitätsgebot operiert und das sozusagen so funktioniert, dass es heißt, naja, Kulturangebote, die öffentlich finanziert sind und damit staatlich finanziert sind, haben insofern auch der Neutralitätsanforderung zu unterliegen, der wir alles staatliches Handeln unterwerfen und dürfen insofern, müssen in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, weil sie eher repräsentativ gegenüber den verschiedenen politisch-ideologischen Positionen innerhalb unserer Gesellschaft sein müssen. Also im Klartext, ich brauche mindestens 20% AfD-kompatible Stücke auf dem Spielplan, wenn die AfD 20% im Stadtrat hat, um das jetzt mal platt zu formulieren. Das kommt so scheinbar juristisch und verrechtlich daher, dieses Argument, schränkt aber natürlich genauso Kunstfreiheit ein, weil es die unbedingte Freiheit zur Einnahme einer Position und auch einer radikalisierenden Position deutlich sagen, zu minimieren versucht. Und ich glaube, da müssen wir entgegenhalten. Da haben die Kulturminister der Länder im letzten Jahr in einem gemeinsamen Beschluss dann ja auch festgehalten, dass sie das Neutralitätsgebot ausdrücklich anders verstehen und nicht so, dass man quasi repräsentativ gegenüber einem vermeintlichen Bevölkerungsquerschnitt abschichtet.
Um in der Hinsicht nochmal den Advocatus Diaboli zu spielen, warum genau kann und darf es nicht sein, im Namen dieser behaupteten Mehrheitsmeinung anderes, nationaleres oder eingängigeres Theater zu machen? Es gibt ja, und Sie haben das auch erwähnt in Ihrem Buch, die Forderung Kultur für alle. Es gibt das Privatfernsehen und die Musicaltheater, die auch ohne Subventionen auskommen. Es gibt immer diesen Konnex von vermeintlicher Mehrheitsmeinung und Geld. Warum darf das nicht sein?
Also jeder Intendant ist völlig frei, ein solches sozusagen Programm an seinem Theater, um mal beim Beispiel Theater zu bleiben, dann auch zu veranstalten. Problematisch wird es dann, wenn wir als Staat sagen, du bekommst nur dann Förderung, wenn du das so machst. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Die Freiheit liegt ja letztlich in der Freiheit der Institution, sich ihre eigene Programmatik zu geben und das dann auch durchzusetzen und eben nicht beim Förderer, der dann letztlich durch Vorgaben, das fördere ich und das fördere ich nicht, so nach dem Muster, wenn deine Theater sagen, zunehmend leer sind, dann stelle ich die Institution mal komplett in Frage. Wenn du zu viel Avantgarde machst, dann stelle ich die Institution in Frage. Wenn du nicht klassisches Ballett tanzt, sondern modernen Ausdruckstanz machst, dann stelle ich deine Institution in Frage, weil das vermeintlich Menschen nicht gucken. Ich glaube, da liegt der Fehler an der Stelle. Und der zweite Fehler ist natürlich, dass wenn ich Kultur für alle so verstehe, dass ich Kulturangebote im Prinzip so zuschneide, dass sie von der Inhaltlichkeit dann vermeintlich alle erreichen können, dann habe ich, glaube ich, auch was missverstanden. Es geht eher darum, am Habitus der Institutionen zu arbeiten und an der Art und Weise, wie sie sich ihrem Publikum gegenüber verhalten, um die habituellen Barrieren, also die Frage, bin ich da überhaupt gewollt, ist das überhaupt für mich gemacht, bin ich derjenige, der angesprochen wird, zu beseitigen. Es geht nicht darum, jetzt anstelle von Opern künftig Musicals aufzuführen, in der Hoffnung, dass dann mehr Leute kommen. Das wäre ein falsch verstandenes Verständnis von Kunst für alle.
Schauen wir, Carsten Broster, auf die andere Seite. Die Rechten finden das subventionierte Stadttheater und manche freie Kunstausübung elitär. Es gibt aber auch Minderheiten, die als marginalisierte Gruppen deutlich mehr Aufmerksamkeit beanspruchen und dem Theater verbieten wollen, zum Beispiel in ihrem Namen zu sprechen. Das hat Robert Lepage erfahren müssen, als er ein Stück über die kanadischen Ureinwohner, aber nicht mit ihnen gemacht hat. Und das müssen hierzulande auch manche Theater erfahren, die eine Blackfacing-Debatte zum Beispiel aufgezwungen bekommen, obwohl es zum Kern des Theaters gehört, Rollen zu verkörpern.
Ja, das sozusagen ist der identitätspolitische Diskurs, mit dem wir tatsächlich seit einigen Jahren intensiv zu tun haben, der aber auch einen Kern hat, den man erstmal anerkennen muss. Und der hat was damit zu tun, dass es in der Tat ja Gruppen oder Positionen innerhalb der gesellschaftlichen Debatte gibt, die in den letzten Jahren sich weniger selber artikulieren konnten, sondern die von Dritten artikuliert wurden. Und es gibt, sagen im postkolonialen Diskurs, die schöne Formulierung, alles über uns, ohne uns ist gegen uns. Darin gerinnt im Prinzip diese Überzeugung, dass man sagt, also wenn ihr nur über uns spricht, wir aber nicht Teil dieses Gesprächs sind, dann ist das natürlich ein Wiederherstellen der Herrschaftsverhältnisse, die ihr vielleicht sogar wohlmeinend mit euren eigenen Einlassungen versucht gerade zu relativieren, aber das geht nicht, wenn wir nicht mitsprechen. Das ist aber eigentlich, und ich finde, da müssen wir diese Debatte hintreiben, weniger eine Frage über die künstlerische Freiheit, weil wir natürlich künstlerisch künstlerische Freiheit beschränken, wenn wir jetzt sagen, es ist nicht mehr möglich, die spekulative Positionierung eines Dritten einzunehmen, auch in einer künstlerischen Annäherung, sondern es hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass Ressourcen zur eigenen Wahrnehmung der eigenen narrativen Position innerhalb unserer Gesellschaft nicht zur Verfügung stehen und da Gruppen sind, die völlig zu Recht einklagen, dass sie Teil eines gesellschaftlichen Gesprächs sein wollen. Und ich glaube, in dem Moment, in dem sie das plausibel und ausreichend sind, wird sich auch die Frage darüber, dürfen andere sich auch zu uns äußern, etwas relativieren, wenn man selber Teil des Gesprächs ist. Da müssen wir aber noch hinkommen. Und umgekehrt führt es dazu, ich finde, Kübra Gümüşay hat in ihrem aktuellen Buch Sprache und Sein darauf sehr schön hingewiesen, dass diese sogenannten marginalisierten Gruppen ja diejenigen sind, die von der Mehrheit immer benannt worden sind. Also denen ist ein Label aufgeklebt worden. Wir sind mittlerweile in einer Debatte, in der auch der Mehrheitsposition, sagen der alte weiße Mann, wenn man das mal so will, auch ein Label aufgeklebt wird. Und damit können alte weiße Männer offensichtlich auch nicht gut umgehen. Aber irgendwie müssen wir alle damit klarkommen, dass andere uns mit einem Label versehen. Und dann müssen wir in der Lage sein, hinter dem Label zu gucken, was für eine Position denn da eigentlich tatsächlich steht und wie wir mit der gesellschaftlich umgehen können. Das ist ein gigantischer Lernprozess, der da vor uns steht. Aber nochmal, eigentlich geht es im Kern um die Zugänglichkeit zu Ressourcen, zur Teilnahme am gesellschaftlichen und am künstlerischen Gespräch.
Aber es geht auch schon um die enger werdenden Grenzen der Kunstfreiheit, weil natürlich ist es ein absolut nachvollziehbarer und auch wichtiger und richtiger Gedanke, aber das verbindet ja dann schon auch das Gedicht Eugen Gomringers Avenidas, das von einer Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin verschwinden sollte bzw. musste, mit dem Negerkönig aus Takatuka-Land und der Debatte um Emil Nolde im Namen einer feministischen, antirassistischen oder antifaschistischen Position wird Historisches zum Beispiel nicht mehr als Historisches analysiert, sondern es muss weg.
Ja, also in der Tat ist die Debatte um den Gomringer, ich meine, die ist ja so ausgegangen, dass das Gedicht hinterher an mehr Häuserfassaden stand als vorher. Insofern ist die Widerständigkeit von Kunst dann ja auch eine, die sich da zum Ausdruck bringt.
Und dort auch überschrieben wurde.
Da dann auch wieder überschrieben wurde, was ja auch dazu gehört. Insofern gibt es dann verschiedene Zeitschichten, die ich dann dann auch in so einer Debatte sich manifestieren lassen kann. Also die Debatte habe ich tatsächlich nicht so wirklich verstanden, zumal das Gedicht ja nur tatsächlich auch vergleichsweise harmlos ist in dem, was es da aussagt. Da finde ich in anderen Texten, die man im Radio hört, wenn man so Rapper sich anhört, momentan aus bestimmten sozusagen Subgenres des Rap, da finde ich ganz andere Frauenfeindlichkeiten als das, was Gomringer da aufgeschrieben hat. Und da gibt es nicht in gleicher Art und Weise eine öffentliche Empörung. In der Tat hat das aber was damit zu tun, dass natürlich eine Institution nicht sagen kann, gib mir meine Freiheit und ich darf alles machen, was ich will, sich dann aber gleichzeitig nicht darum kümmert, dass sie auch denjenigen, die dort Teilhabe sagen, für sich reklamieren, auch Freiheiten ermöglicht. Das heißt, das ist schon eine Aufgabe, die richtet sich auch an die Theater, die richtet sich auch an die Kultureinrichtung, ausreichend durchlässig zu sein gegenüber solchen Positionierungen. Und wenn ich mir so manche innere Struktur von Theatern und von Museen und dergleichen angucke, dann haben wir da noch einen ordentlichen Weg zu gehen, um die Vielfalt unserer Gesellschaft auch unter denjenigen, die dort Verantwortung übernehmen, ausreichend abzubilden. Diese Institutionen sind schon noch sehr weiß und sozusagen sehr klassisch in ihrer Personalisierung. Und da gibt es ja viele Versuche, das momentan gerade zu ändern. Ich denke an das 360-Grad-Programm, was die Bundeskulturstiftung veranstaltet. Hier in Hamburg haben wir ein Programm aufgelegt, wo wir versuchen, geflüchteten Künstlern gemeinsam mit Kultureinrichtungen eine Perspektive zu geben, ihre Positionierung auch in den Kulturbetrieb hineinzubringen. Und diese Durchlässigkeit auch auf der Verantwortungsebene und nicht in der Programmebene, die müssen wir schaffen. Dann wird sich das, glaube ich, ziemlich schnell relativieren können, weil man dann auch einen anderen Gesprächszusammenhang hat. Es ist immer schwierig, wenn die einen in der Wagenburg sitzen und die anderen von außen die Wagenburg beschimpfen. Das muss man irgendwie von der diskursiven Anlage verändern. Ich glaube, da bewegt sich aber gerade auch eine ganze Menge. Das ist anstrengend im Alltag. Ich glaube, da sind sich alle einig. Aber das macht mir weniger Sorgen als diese vehementen Versuche tatsächlich von rechts momentan, die Rahmenbedingungen von Kultureinrichtungen und von kulturellen Äußerungsmöglichkeiten einzudrängen.
Sie hören die Kulturfragen heute mit dem Hamburger Kultursenator Carsten Broster über die Frage, wie politisch darf, wie unabhängig muss die Kunst sein. Ich bleibe, Herr Broster, beim Identitätsdiskurs, der im Übrigen ja auch die linken und von ihnen selbst aus betrachtet eher marginalisierten Interessengruppen selbst aufzureiben droht. Ihre Kollegin Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat vor kurzem in Weimar dadurch eine Gefährdung der Demokratie insgesamt ausgemacht. Wenn nämlich die Grenzen des Sagbaren von rechts einerseits systematisch verschoben werden und von links so eng definiert, dass die Mehrheit der aufgeklärten Mitte zum Schweigen gebracht wird. Also wenn sich wegen Hass und Hetze im Netz immer weniger Lokalpolitiker zum Beispiel finden, die sich hinstellen und diesen Job machen wollen, wenn die Sprachverbote regieren statt des Dialogs, wie gefährlich ist das in Ihren Augen? Sie haben gerade beschrieben, dass wir eigentlich auf einem positiven Weg sind. Ich sehe den noch nicht ganz.
Naja, also ich teile die Einschätzung, dass die Grenzen des Sagbaren sich verengen. Nicht wirklich. Ich habe eher das Gefühl, dass mittlerweile wir in einer Gesellschaft leben, in der alles gesagt werden kann und wieder Dinge gesagt werden, wo ich vor wenigen Jahren noch gedacht hätte, das liegt jenseits der gesellschaftlichen Tabus der Zulässigkeit von öffentlichen Äußerungen. Mittlerweile finde ich solche Äußerungen wieder in der gesellschaftlichen Debatte.
Das stimmt, ja.
Insofern ist das auch so ein Narrativ von rechts nach dem Muster, das wird nicht akzeptiert, was ich sage. Das ist aber was anderes. Sagen kann ich erstmal alles. Die Frage ist, ob das, was ich sage, dann auch Akzeptanz bei der Mehrheit findet. Da logischerweise, wenn sich die Zahl der radikalen Positionen, die geäußert werden, vergrößern, vergrößert sich auch die Zahl der Positionen, die in der Öffentlichkeit nicht auf ausreichende Akzeptanz stoßen. Das finde ich ist eher ein Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit dann auch unserer Gesellschaft in ihrer Mehrheit. Insofern würde ich da der AfD nicht so leicht auf den Leim gehen wollen, weil von der Seite kommt das ja häufig, ich darf nicht mehr das sagen, was ich sagen möchte. Ich finde dieses Gejammer ehrlicherweise ziemlich anstrengend, aber auch ziemlich überflüssig. Was ich interessanter finde und was wir momentan nicht hinbekommen, und da steckt in der Tat der Kern der Problematik aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft, ist, dass wir wahrscheinlich das erste Mal historisch erleben, dass das, was wir seit der Aufklärung abstrakt wissen, nämlich dass nur noch das allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann, was auch allgemein akzeptiert wird, dass das mittlerweile für wahrscheinlich fast jede Norm und fast jeden Aspekt unseres Zusammenlebens gilt. Das heißt, die Traditionen haben sich mittlerweile vollständig verflüssigt. Die Gesellschaft ist auch in ihrer Wahrnehmung vielfältiger geworden und wir stehen viel dramatischer vor der Aufgabe, gemeinsam miteinander zu vereinbaren, was denn allgemein gilt aus der Vielfalt heraus. Und in dieser Lage stellen wir uns gerade nicht so elegant an, wie sich das wahrscheinlich unsere großen Aufklärungsvordenker mal vorgestellt haben, wenn eine Gesellschaft im Diskurs mit sich selber das ausprägt, was sie ausmacht. Und diese Aufgabe, das Allgemeine zu konstituieren, also das, was uns als normativer Grundlage in der Gesellschaft insgesamt ausmacht, damit wir die Vielfalt, die wir ja positiv finden, leben können, das ist die Aufgabe, die wir hinbekommen müssen. Aber das ist eine andere Frage als die nach der Sagbarkeit. Das ist eher die nach der Gesprächsfähigkeit und nach der Fähigkeit, auch mal zuzuhören und nach der Fähigkeit, in ein Gespräch hineinzugehen mit der verwegenen Annahme, dass mein Gegenüber auch Recht haben könnte.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es gerade im Osten Deutschlands, in manchen Ländern bis zu 25% von Menschen gibt, die ganz offenbar diese Vielfalt eben gerade nicht wollen und dass die AfD als Partei und mit ihren Forderungen unter kulturellen Vorzeichen ganz geschickt agiert. Sie hat den Heimatbegriff okkupiert, sie hat den 89er-Slogan Wir sind das Volk umgedeutet, sie hat als erste Partei die Sehnsucht nach diesem Wir-Gefühl bedient, das viele Menschen in dieser komplizierten Welt herbeisehnen. Und diesen Menschen jetzt mit der Rede von Freiheit der Kunst und Vielfalt zu begegnen, das klingt ein kleines bisschen naiv. Wie soll man diesen Dialog organisieren mit Gruppen, die ihn vielleicht gar nicht wollen?
Naja, also erstmal geht es ja nicht darum, dass Sie sich mit, sagen, wenn Sie eine gesellschaftliche Mehrheitsposition herstellen wollen, abstrakt über die Freiheit der Kunst reden. Aber die Frage, was ist das Wir? Das ist schon eine Frage, die ich ungerne der AfD überlassen wollen würde. Die AfD hat in der Tat eine bestimmte Vorstellung von dem Wir. Das ist vor allen Dingen ein abgrenzendes, ein ausschließendes, ein enges Wir. Und ich glaube, wir müssen daran arbeiten, gesellschaftlich andere Formen der Solidarisierung und des Zusammenhalts wiederherzustellen. Und das ist auch durchaus möglich, indem ich solche Erlebnis- und Erfahrungsräume schaffe und öffne, die dann eben tatsächlich auch zeigen, dass die Story, die da erzählt wird von rechts, nicht stimmt. Also im Kern geht es doch darum, dass die Vielfalt unserer Gesellschaft groß ist und dass einige sagen, damit komme ich nicht klar. Ich komme mit den Singularisierungserwartungen und Erfordernissen, also dem Herausragen müssen aus einer, sozusagen aus einer Gruppe nicht klar. Und deswegen gehe ich dem auf den Leim, der mir sagt, musst du auch gar nicht, bleib doch einfach bei uns. Wir sorgen dafür, dass das alles wieder so wird, wie es in den 50er Jahren vermeintlich mal gewesen ist. Und ansonsten nehmen wir dir die sozusagen die Härten der Moderne wieder ein Stück weit sozusagen aus der eigenen Hand, da musst du dich nicht drum kümmern. Das ist eine Vorstellung, die offensichtlich bei dem einen oder anderen auf Resonanz stößt. Das ist aber nur eine Vorstellung des Wir, das ist übrigens auch nur eine Vorstellung von Heimat. Ich kann auch Heimat von links definieren. Es gibt einen wunderbaren Text von Kurt Tucholsky, der sozusagen gipfelt in dem Satz: Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen, in der Liebe zur Heimat von niemandem. Ein Appell in den 20er Jahren an die Linke, die Heimat nicht aus dem Blick zu verlieren und das Verortetsein an einem Ort in einem strukturellen Zusammenhang, den man Gesellschaft nennt und um den man sich zu kümmern hat und für den man auch Verantwortung übernehmen möchte. Ich glaube, demokratische Politikerinnen und Politiker und auch demokratische Aktivistinnen und Aktivisten aller anderen Couleur sind aufgefordert, gerade in diese Auseinandersetzung politisch zu gehen darüber, was denn eigentlich das Wir ausmacht. Und deswegen ist Kulturpolitik vielleicht auch mehr, als das in vergangenen Jahren der Fall war, nicht mehr nur die Frage, wohin schiebe ich Fördergelder oder wie sorge ich dafür, dass ich im Standortwettbewerb meine eigene Kommune nach vorne bringe, sondern wir reden ernsthaft über Politik. Wir reden über Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des gesellschaftlichen Zusammenhangs und müssen auch unser eigenes kulturpolitisches Handeln als politisches Handeln und damit als Definieren von allgemeingültigen Vorstellungen über unsere Gesellschaft begreifen und sind in der Aufgabe, Identifikationsangebote zu schaffen, die nicht mehr rassistisch sind, die nicht quasi faschistisch sind, die nicht ausgrenzend sind, die nicht einzelne Gruppen verächtlich machen und aus der Gesellschaft herausdrängen, sondern die damit umgehen, dass unsere Gesellschaft so ist, wie sie nun mal ist, und die akzeptieren, dass eine Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit mit sich selber klarkommen muss.
In dem Zusammenhang ist nach meiner Wahrnehmung die Kunst in den vergangenen Jahren extrem politisch geworden. Sie bekennt sich ja zu großen Teilen explizit zu Diversität, Gerechtigkeit, zu einem Dialog auf Augenhöhe, auch mit den Schwächsten dieser Gesellschaft, zum Beispiel Flüchtlingen. Wir haben ganz am Anfang, Carsten Broster, gesprochen über die vermeintliche Forderung nach politischer Neutralität in der Kunst und dieser Art von engagierten Kunst auf der anderen Seite. Was ist der Unterschied in Ihren Augen zwischen engagierter Kunst und politischem Aktivismus? Ich denke an zum Beispiel die Aktion des Zentrums für politische Schönheit, die Björn Höcke, ein nachgebautes Holocaust-Mahnmal, vor sein Grundstück gestellt hat und gleichzeitig eine Überwachungskamera aufgebaut hat. Ist das Kunst? Ist das Angriff? Ist das Übergriff? Was denken Sie?
Ich glaube, das ist alles drei und das wollte auch alles drei sein. Kunst hat ja die schöne Möglichkeit, sich nicht an sozusagen vorgefertigte Erlaubniskästchen halten zu müssen, sondern auch mal Grenzen zu testen und auch mal Tabus zu testen. Das ist ihre Möglichkeit und die nutzt sie. Und ich glaube, an der Stelle waren sie sozusagen definitiv noch in dem Bereich, in dem es auch aushaltbar sein muss. Ob das dann auch noch gilt für die Frage, dass ich die Asche sozusagen von Holocaust-Opfern dann ausstelle, da wird es dann irgendwann nochmal schwierig an der Stelle. Aber das ist etwas, was die Stärke von Kunst ausmacht, dass Kunst die Möglichkeit bietet, gesellschaftliche Debatten sich entzünden zu lassen am Werk. Und insofern will ich gar nicht, dass wir Kunst quasi in einen aseptischen Raum bringen, wo wir sagen, okay, wir sorgen dafür, dass sie immer in einem Bereich bleibt, in dem wir vorher wissen, dass sie nicht wirklich wehtut. Das wäre zu wenig und das wäre, glaube ich, auch vielen Künstlerinnen und Künstlern zu wenig. Sie darf wehtun. Was wir von ihr nicht erwarten dürfen, ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise Dinge heilt in Gesellschaft, die wir gerade als sagen nicht heil empfinden, sondern das ist unser Job als Gesellschaft. Aber Kunst kann uns mit aller Brutalität darauf hinweisen, dass etwas nicht in Ordnung ist und dann müssen wir politisch, sozial, gesellschaftlich damit umgehen, dass dem so ist.
Und was ist die Rolle, abschließend gefragt, der Kulturpolitik in dieser ganzen Gemengelage, in diesem Zusammenhang?
Also zum einen ist Kulturpolitik immer die Aufgabe, sagen, wenn man so will, eine Dolmetscher- oder Therapeutenfunktion zwischen Kultur und Kunst auf der einen und Politik und Gesellschaft auf der anderen Seite beizubringen, weil wir in beide Richtungen sprechfähig sein müssen. In der aktuellen Situation ist, glaube ich, unsere Aufgabe aber vor allen Dingen der Kunst ihre Freiheit zu ermöglichen und sich in die Bresche einer Debatte zu werfen, in der gerade entlang der Kunst- und Kulturfreiheit abstrakt darüber diskutiert wird, wie viel Freiheit wir als Gesellschaft eigentlich insgesamt zulassen. Ich glaube, man kann schon konstatieren, dass wir als Gesellschaft uns in eine Krise des Liberalismus hineinbewegen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, Freiheiten zu akzeptieren, auf die aber unsere demokratische Vorstellung gegründet ist. Und das ist die Aufgabe der Kulturpolitik mit Blick auf Kunst und Kultur, wo diese Debatten gerade als erste geführt werden. Und meine These ist, wenn wir dort die Linie nicht halten, werden sie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen geführt werden, dass wir für Akzeptanz der Freiheit und für die Chancen der Freiheit werben und die ermöglichen und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die förderpolitischen Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Freiheiten nicht eingeschränkt werden.
Sagt Carsten Broster, der Kultursenator von Hamburg, in den Kulturfragen. Das Gespräch haben wir am Mittwoch aufgezeichnet. Nach uns folgt Kultur heute und am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.